Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
Folge 60. Willkommen bei Vitamin P, dem Professionalitätspodcast. Und wir hatten eigentlich nur eine lange Sommerpause, so wie alle anderen Podcasts auch, weil wir so professionell sind. Mir gegenüber sitzt die wundervolle Vanessa. Ich bin Simon und ja, ich brauche gar nicht weiter mit dem Intro machen, weil ich muss da jetzt mal direkt rein. Es hat mich gewurmt, dass wir es nicht geschafft haben, irgendwie im Sommer was aufzunehmen.
Ja, aber ich muss sagen, das ist mal wieder auch an der Deutschen Bahn gescheitert und an Corona.
Stimmt, ja, wir schieben es auf Deutsche Bahn einfach, das ist eigentlich clever.
Und auf Corona, du musst mir auch zu Ende zuhören, weil wir hatten, ich kenne ja immer viele Leute, die nicht dabei waren, wir hatten Ende Juli ist mal Poolparty bei meinem Freundeskreis und dann kommen die Frankfurter auch. Und deine Mitfahrgelegenheit hatte spontan Corona, weil die meinten, die müssten auf Lady Gaga Konzert gehen. Und dann sagst du, arme Simon.
Furchtbar, diese Menschen, nicht?
Der arme Simon und meine bessere Hälfte haben sich hier betrunken, während wir gefeiert haben. Du hast sogar noch mit unseren Hardcore-Fans gefacetimed
an dem Tag. Stimmt, ja, ja.
Also, ja, es war sad. Eigentlich hätten wir da aufnehmen wollen. Und dann war mit der Hitzewelle und dann war immer irgendwas, weil die letzten Wochen auch immer, dann waren wir in Aschaffenburg, dann war dies das Wochenende, dann waren wir mal da und dann war das. Das war einfach viel los und wir haben da immer wieder dran gedacht. Aber dann war das so ein Verantwortungsdiffusion-Ding von wegen, ja, wir müssen echt mal wieder aufnehmen.
Nichts passiert.
Ja, grillen. Weißt du, wie so ein Gruppenprojekt in der Uni. Es müsste mal jemand das und das. Zirkel. Oder wie in, und wie jedes Mal bei uns in der Freundes, hier, Group-Chat.
In der Freundesgruppe, ja.
Wenn ich sage, wollen wir nicht irgendwas machen? Haben wir ein Geschenk für den und den Geburtstag? Grillen, zirpen. Und es ist so, Jungs und Mädels, ehrlich gesagt, aber können wir da mal.
Ich höre daraus, wir sollten quasi eigentlich einen Manager oder eine Managerin einstellen.
Du, wenn ihr einen guten PMO wollt, ich bin dabei, aber dann müsst ihr mich bezahlen.
Ah ja, also wenn wir dich bezahlen würden von so einem nicht vorhandenen Geld diesem Podcast, dann würde das was werden.
Ich kann meinen Rechner auch in TreeCount hochladen.
Ja.
Also vielleicht, wie die es nicht kennen, TreeCount ist so ein Ding, wo man Rechnung eingibt und dann sagt, von der Rechnung, die Rechnung teilen wir durch 6 oder durch 7 und dann zahlt jeder einen Teil und so.
Da können wir eigentlich einen positiven Shoutout geben, das ist eigentlich echt lustig. Ne?
Also TreeCount ist geil, wir hatten das nämlich im Italienurlaub, das hat so gut funktioniert.
Aber wir sollten vielleicht erklären aber noch, wie es funktioniert. Nicht?
Also genau, man stellt jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt gerade essen und du stellst dann halt die Rechnung da ein, die Rechnung war dann 60 Euro und du sagst, okay, 20 davon für Simon, 20 für Wanne und 20 für Wannes Freundin und dann ist das so aufgeteilt.
Und dann muss halt nur eine Person bezahlen und die stellt dann einfach für alle anderen das rein und dann zeigt er halt irgendwann die Differenzen an.
Genau, und irgendwann zahlt dann halt der Simon mal irgendwas, das war im Urlaub ganz gut mit, weiß nicht, die Fahrer haben dann Tanksachen bezahlt oder im Mount und so und es wird dann automatisch auf die Autos verteilt. Das war sehr angenehm tatsächlich. Und dann kannst du halt entweder das ausgleichen, wenn andere mal was bezahlen oder du machst halt ein Datum fest, wo du sagst, komm, wir tilgen das jetzt einmal, dann ist hier Ruhe.
Auf jeden Fall dachten wir sprechen es einfach an. Wir tun jetzt nicht so, als machen wir Sommerpause wie all diese, sagen wir mal, medienproduzierten Podcasts. Ja. Wo wir da bei dem Thema sind, ich würde da mal noch einfach was zu sagen, Vanessa. Ich bin so froh, dass wir nicht so ein Medienpodcast sind oder dass wir davon nicht abhängig sind in dem Sinne, dass das unser Job ist, sodass wir das einfach frei machen können. Weil ich habe mir aus der Empfehlung vom letzten Podcast Apokalypse und Filterkaffee angehört, zumindest mal eine Folge.
Ja.
Und ich muss sagen, immer unabhängig die Folge jetzt mal außen vor, aber was ich sau nervig fand und das war dann, dass der ja so Werbung macht in der Folge, die er selber einsprechen muss. Ja. Und das fand ich extrem traurig, dass er dann für so eine Vodafone Greenwashing-Kampagne Werbung gemacht hat. Und da tat mir fast auch so ein bisschen leid, weil ich denke, das ist so ein 50-50-Ding. Ja, es ist jetzt natürlich nicht wie Kindersoldaten im Jemen dafür Werbung zu machen. Ja, es ist nicht ganz so schlimm. Es ist aber auch nichts Cooles, für das man irgendwie Werbung macht oder Schönes.
Entschuldigung.
Und ich bin so froh, dass wir es nicht machen müssen.
Aber mir ist auch aufgefallen, so die ganz Großen sprechen die nicht selber ein. So, wenn wir jetzt über Fest und Flauschig und Gemischtes Hack sprechen,
ja,
da ist jetzt nicht so, hey Felix, wollen wir dies? Weil, also, das macht Felix einfach nicht mit. Ich glaube, Tommy wird es machen, aber und bei Fest und Flauschig halt auch nicht.
Ja.
Was dann aber bei so der kleineren, die man so, die ich auch so höre, Apokalypse und Filterkaffee, ist einer davon. Aber auch bei 1AB war immer noch der beste Ruhrpott-Podcast aller Zeiten. Alliteration am Arsch und methodisch inkorrekt, die sprechen alles selber ein. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ne?
Und ich bin so froh, dass wir das nicht machen müssen.
Nee.
Da sage ich ganz ehrlich. Das wollte ich mal so zum Einstieg gesagt haben. Der Podcast sonst ist super. Achso, das sollte ich jetzt mal erwähnt haben. Also inhaltlich finde ich den Podcast super. Ist auch witzig, dass die immer wieder, man fühlt sich so ein bisschen, man bleibt so ja in the loop, was so in der Welt passiert irgendwie, aber man hört gleichzeitig so permanent Meinungen dazu, was es auch irgendwie interessant macht am Ende. Es ist bewusst nicht objektiv. Und das ist ein schöner Kontrast, finde ich, zu auch sowas wie Tagesschau oder so.
Und ich muss sagen, also erstmal ist Micky Beisenherz auch ein ganz witzigen. Auch Castro Brauchst, das ist auch Ruppert-Junge. Ich mag ihn und seine Frau, die ja auch oft zu Gast ist, die Niki, echt gerne. Aber er hat auch eine klare Haltung, was wichtig ist. Und er lädt aber auch Leute ein, die hat auch hier, wie heißt der Typ, der immer in Krisengebiete fährt von der Bild und da im Weg steht. Paul Ronsheimer,
ja.
Ja, komplett. Also auch so Leute, die ich scheiße finde, die aber auch ihre Meinung dazu sagen, wo du mal, das hat ein Kommentator von uns mal gesagt, du musst halt auch die Sachen, dich mit denen mit anderen Meinungen auseinandersetzen und nicht nur in deiner Bubble rumhängen. Deswegen finde ich den ganz cool. Und Micky Beisenherz schreibt auch sonst fürs Dschungelcamp. Der hat halt auch so ein paar Punchlines dazwischen. Und die machen oft den, wie heißt der Bildschreibi, Heini, so ein älterer, Franz von Wagner, Josef von Wagner.
Ja, ich weiß, was du meinst, diese Kolumne.
Und den macht er so nach und liest die Kolumne einfach nur vor. Und das ist so abgespacedes Zeug. Das ist schon lustig. Also es ist schon Post von Wagner, genau, so heißt es. Das ist schon krass. Aber wir gerade über Podcast reden, ich muss mal kurz noch mal über MINT-Korrekt sprechen, weil mich da letztens was mitgenommen und irgendwie sehr beschäftigt hat, weil das wieder so ein Ding ist von, was ist so unsere Hustle-Mentalität in Deutschland und was ist so der, was nehmen wir uns auf an Pausen für uns selber. Also Methodisch Inkorrekt ist ein Podcast von zwei Physikern, ich habe schon öfter erzählt. Und der eine, eigentlich, die reden halt kaum über ihr Privatleben, aber der eine, die haben auch länger ausgesetzt oder ein paar Wochen ausgesetzt und er erzählte dann, dass sie keine Zeit hatten aufzunehmen, weil er viel Zeit im Krankenhaus verbracht hat, weil seine jüngste Tochter, ich glaube, Bauchspeicheldüsenkrebs hat oder irgendwie Leukämie, irgendwas Krebsartiges, Hässliches, Gemeines.
Ja.
Und der hat es mal erwähnt und so, und natürlich fragen auch Leute, die länger begleiten, wie geht es der Tochter Marie, das sagt er, den Namen nennt er auch, deswegen macht es sie auch. Und er erzählte dann, dass er am Anfang, wo die erstmal gucken mussten, was überhaupt abgeht, zum Arzt gegangen ist und sagte, ich komme gerade nicht zurecht mit der Situation, ich kann nicht arbeiten gehen, so, ich muss halt für meine Family da sein, kann ich bitte irgendwie wegen mentaler Belastung krankgeschrieben werden oder so, gibt's da irgendwas? Und der Arzt guckt ihn an und meint, das kann ich ja voll gerne für Sie machen, Herr Wörl. Aber wenn Sie jemals noch eine Berufsunfähigkeitsrente oder so abschließen wollen, haben Sie dann ein richtiges Problem. Ich schreibe Sie mal 2-3 Wochen wegen Grippe krank und dann kommen Sie dann mal wieder, wenn es sich besser ist. So dieses Vertuschen müssen von psychischer Gesundheit, weil du sonst Probleme mit der Versicherung kriegst oder. Alter, das hat mich irgendwie beschäftigt, weil ich dachte, das ist so ein dieses Gefühl von sie es funktionieren müssen und dieses Hustlen müssen und dann dass einem so negativ ausgelegt wird, wenn man sich mal um sich selber kümmert. Das hat mich irgendwie genervt. Das hat mich auch, ich weiß nicht.
Also ich stehe wissen auf dem Schlauch, was du meinst.
Also wenn er ihn in der Krankschreibung.
Ja.
Steht ja dann drin, was du hast.
Ja.
Und wenn da drin steht psychische Probleme oder Belastung, Anpassungsstörung, irgendwie sowas, was auch kurzfristig ist, und du jemals eine Berufsunfähigkeit abschließt zum Beispiel, dann fragen die ja nach den medizinischen Akten der letzten 5 Jahre. Ja. Das kann dazu führen, dass die dich nicht versichern oder nur teurer versichern.
Also es macht quasi, was du sagen willst, es macht einen Unterschied bei der gleichen Dauer. Aber also wenn der jetzt 2 Wochen krankgeschrieben wäre wegen Grippe,
ja,
ist viel besser als 2 Wochen krankgeschrieben.
Ja.
Okay, now, jetzt verstehe ich.
Und das finde ich so, ich meine, der Arbeitgeber sieht das ja nicht. Die Arbeitgeber dürfen ja gar nicht sehen, was du hast.
Ja.
Aber ich fand es so ein, dass das so selbstverständlich war für den Arzt, hat mich so ein bisschen schockiert, weil es jetzt auch so Lücken einmal in der sozialen Wahrnehmung und so auch im Versicherungs- und Gesundheitswesen aufzeigt. Weil das kann dir immer mal passieren, so ein Schicksalsschlag, da ist ja keiner vor frei. Und warum ist das so viel besser? Weißt du, die Unterstellung ist ja um die Ecke, wenn du was an der Psyche hast, bist du labiler und hinten raus anfälliger. Wenn du Grippe hast, sagt aber auch keiner, aber der Simon hat das 2. Mal Grippe dieses Jahr, der ist wohl nicht so gesund. Also weißt du, so, dass das so anders bewertet wird, ist mir so ein bisschen böse aufgestoßen. Hm. Weil ich das so unnötig finde irgendwie. Dass du dir auch Gedanken darüber machen musst, bei einer Versicherung, so ist meine letzte Psychotherapie, ist die 5 Jahre her oder nicht? Das ist doch fucked up, oder?
Naja, gut, das ist jetzt, also jetzt mal vom Gesellschaftlichen davon abgesehen, kann man natürlich zumindest verstehen, wie sie das kalkulieren, nicht? Also die Kalkulatorik dann ist ja folgendes, wenn du eine Grippe wieder genesen bist,
ja,
bist du happy, glücklich, sonst was. Und dass sie natürlich dann sagen grundsätzlich, wenn du wegen irgendwas psychischem krankgeschrieben warst, dass da die Wiederansteckungsquote oder die Wiederansteckungsgefahr dadurch größer ist. Das kann ich schon verstehen.
Abhängig davon, was es ist. Also wenn du gerade mal 4 Wochen nicht funktionierst, weil dein Kind schwer krank ist oder weil jemand Angehöriges bei dir gestorben ist, ist es natürlich dann was anderes.
Und da sehe ich aber halt dann vielleicht einen Fehler im System, wie das diagnostiziert wird. Vielleicht fehlen da die Unterkategorien.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Wo man sagt, okay, das ist was, da zeigt Forschung, erwartungsgemäß sind Menschen in x Wochen wieder drüber hinweg. So wie Forschung zeigt, dass nach 2 Wochen Krankschreibung Grippe bist du wieder einsatzbereit. Jetzt nutze ich auch dieses tolle Wort, einsatzbereit. Aber du weißt, was ich meine, nicht? Dann funktionierst du wieder. Und vielleicht fehlt da aber einfach nur diese Unterteilung im System bisher, dass man sagt, okay, traumatisches Event oder so, das kannst du halt nicht in der Woche wegstecken und hat gar keine Folgen.
Mhm.
Ja, aber dass du sagst sowas, wenn du sagst sowas irgendwie so Antriebslosigkeit oder sowas oder Jobwechsel, irgend sowas, ja, irgend so eine persönliche Situation, dass man da dann vielleicht sagt, okay, ey, das ist ja wirklich in 2 Wochen Pause wird es, oder Überarbeitung.
Das berappelt sich wieder. Obwohl, ja, genau. Burnout hat auch so krasse Folgen. Und ich verstehe auch, dass
Burnout ist ja jetzt auch schon die schlimmste Form. Überarbeitung ist ja noch davor. Ja.
Und ich verstehe auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen, hat gerade einen Schicksalsschlag und muss das verkraften und hat, sag mal, eine Persönlichkeitsstörung oder irgendwas, böse gesagt, in Anführungszeichen, schwerwiegenderes. Also jemand mit einer Borderline-Störung ist nochmal was anderes als jemand, der gerade irgendwie einen Schicksalsschlag hatte. Das ist, kann verknüpft sein, aber das ist ja was anderes. Aber mich hat so dieses, weiß ich nicht, es fiel bei mir so in dieses, es fällt bei mir so in dieselbe Kategorie oft vom Gefühl her oder vom Eindruck so gesellschaftlich wie so dieser Anspruch von Hustle-Mentalität, von du musst dich da durchbeißen. Weißt du, so dieses, ich finde, das zeigt so ein bisschen, wie wenig Verständnis unser System für so manche Sachen hat, weil, ey, oder wie viel ist auf Zahlen basiert und wie wenig wirklich auf Mitgefühl. Ich meine, das ist bei Versicherung jetzt nichts Neues, aber so irgendwie fand ich das schon bedenklich.
Gut. Ich meine, Versicherungen müssen ja auch ein System finden, das irgendwie funktioniert. Nicht? Also Versicherungen können ja nicht hergehen und bei allem kulant sein, weil so funktioniert das System nicht.
Ja.
Das geht nicht. Und das ist auch Versicherung ist ja auch kein schöner Beruf, selbst wenn du es machst. Deswegen treffen die jetzt ja in diese total schiefe Schiene ab, wo die nur noch mit Geld locken wollen. Ja, werde Versicherungsmakler, kassierst du richtig Geld. Weiß ich meine?
Oder wo die so aggressiv Werbung, oder wo dir suggeriert wird, ab einem bestimmten Gehalt musst du in die Private, weil du Geld sparst jeden Monat.
Oh, das ist jetzt ein großer Sprung, da musst du mich abholen.
Ja, weil so sehr auf, so versicher dich bei uns und werden die krank, dann kriegst du Geld zurück.
Ach so, meintest du das?
Okay. So die Kapitalisierung von Gesundheit.
Das finde ich aber auch wiederum pervers, dass das geht. Aber das ist für mich ein ganz anderes Thema. Also weil das ist für mich ein Thema, wo dann ja wirklich gesagt wird, hey, wir gehen so ein bisschen über diesen eigentlichen Solidaritätsgedanken drüber hinweg. Denn das Ding ist ja, in dem Moment, in dem ich sage, wenn du gar nicht krank warst, kriegst du 400 Euro, schaffe ich einen riesen Anreiz für diese Person, nicht zum Arzt zu gehen, richtig? Weil der Anreiz ist 400 Euro in dem Zusammenhang. Und das sehe ich auch wahnsinnig kritisch, auch an der Stelle, dass man das überhaupt darf, weil das für mich vollkommen gegen dieses System verstößt. Klar kann man jetzt argumentieren, ja, okay, man hat immer noch einen Sicherungsfall, wenn die Person Krebs kriegt, verliert sie nur 400 Euro, ne, wenn man jetzt mal so ganz homo economicus mäßig denkt, ist ja der Maximalverlust diese 400 Euro dann, weil den Rest trägt ja die Versicherung, also es gibt schon noch ein Auffangnetzsystem, aber ganz klar, du hast einen riesigen Anreiz da. Aber das finde ich nochmal was anderes, das ist so eine Gestaltung, wie man das gegenüber dem Kunden macht. Aber das andere hatte ich ja gerade davon eher, so wie die das intern kalkulieren eben und was für Leute da auch arbeiten effektiv. Das ist schon, finde ich, grenzwertig an der Stelle. Gefällt mir auch nicht so gut.
Ich kann auch voll vielen empfehlen, wenn ihr so Versicherungen habt oder so, wo eure Eltern euch die mal ins Herz gelegt haben, geht dann mal irgendwann mal zur Verbraucherzentrale und lasst euch mal beraten, weil ihr überhaupt eine Versicherung wirklich braucht oder macht euch da selber schlau. Weil vieles, was einem so angedreht wird an Versicherungen, auch einfach niemand braucht.
Mhm.
Also, und die wollen halt, wer dann einen Abschluss bezahlt, denen geht es gar nicht um euch. Also, das ist jetzt...
Das kommt noch erschwerend dazu. Ja. Und da sind wir dann, denke ich, auch bei komplizierten Systemen. Wobei ich Wobei, da spreche ich jetzt auch vollkommen aus dem System. Ich glaube, es gibt auch so einen Ausgleich. Ne? Es gibt auch manchmal bei zumindest gesetzlichen Krankenkassen, dass die wieder Geld zurückzahlen müssen, wenn die zu viel Geld verdient haben, oder?
Das wäre mir bei meiner Krankenkasse noch nicht aufgefallen. Meine Krankenkasse sind so die geilsten. Die sitzen in Schwaben. Ich bin bei Schwaben versichert. Aber die haben bisher sich noch bei nichts angestellt mit Bezahlen. Also so Fitnesskurse kannst du ja auch anrechnen lassen. Mhm. Dann kriegst du Geld zum Teil wieder. Wenn wir über Therapie und sonst so einen Scheiß reden, immer so, ja, hier bitte.
Okay, na immerhin. Also, Shoutout.
10 von 10, ja. Nee. Ich bin da skeptisch. Ich lobe die, aber wenn die das hören, dann werden die zu übermütig. Das ist nicht gut für die.
Demnächst bei Vitamin P sprechen wir doch unsere Sponsoren selber ein.
Ja, keine Ahnung, für was für ein Scheiß, also für Handyverträge, wofür die überall Werbung machen, ne? Aber ja.
Ja, aber wie gesagt, also bei Podcasts fällt mir vor allem auf, dass die halt so Greenwashing-Werbung mittlerweile betreiben, weil irgendwie es, glaube ich, sich bei dem Zuhörer gesetzt hat, dass viele Podcasts sind ja auch so, kann man schon als so die Stimme der Vernunft bezeichnen, so vom Konzept her, richtig? Also viele Podcasts haben ja auch durchaus gesellschaftliche Themen oder einen gewissen bildenden Anspruch.
Ja, also Lage der Nation fällt mir da ein, methodisch inkorrekt und so, ja, fair.
Und deswegen verstehe ich es auch, warum die es genauso targeten. Ja, warum das nicht keine TikTok-Werbung ist mit dem Vodafone-Daten. Ach, das ist auch so eine richtige Mistkampagne, das muss man noch dazu sagen. Da ging es darum, dass sie dir deinen Datenverbrauch anzeigen und so ein Kram. Und was das dann in CO2 ist. Also es war wirklich richtiger Mist. Wirklich ja. So richtiger Mist von Vodafone auch noch.
Ich kriege immer nur Werbung aber für Sim on Mobile und für Bubble gab es die ganze Zeit. Gerade so gemischtes Hack hat viel Werbung für Bubble gemacht oder Renault. Ja. Nur Captur Plug-in-Hybrid.
Und das bringt mich aber noch zu einem Thema, über das ich noch quatschen müsste, wo wir schon bei so Corporate Quatsch waren. Kennst du den Begriff Oxymoron?
Ja, ich habe den schon mal gehört, aber ich kann nicht raus, was das heißt.
Das ist irgendwie sowas, ist, wenn man so zwei gegensätzliche Sachen hat.
Ist das nicht eine Tautologie oder ein Pleonasmus? Das ist die Doppelung, das ist ein weißer Schimmel oder so.
Jetzt habe ich mich. Ich glaube, okay, ich setze mich voll in die Gefahr. Ich höre einfach auf mit dem Oxymoron-Ding.
Ja.
Und abonniere jetzt erstmal den Duden für 1,99 im Monat. Das kann man jetzt machen. Und natürlich typisch Duden, Vanessa, ist es auch nicht irgendwie so Werbung wegmachen oder so, sondern es heißt im Duden dann mit Werbefreiheit abonnieren. Und ich finde das so geil formuliert.
Mit Werbefreiheit abonnieren. Du hast übrigens recht, ich habe gerade Oxymoron gegoogelt. Oxymoron ist die Zusammenstellung von, also schwarzer Schimmel wäre dann, also bei Pferden.
Ja, zum Beispiel schwarze Milch, glaube ich, war auch so ein Ding, wo ich das noch nie verstanden habe, ja. Weil man kann ja Milch schwarz färben mit Lebensmittelfarbe. Oxymoron. Aber das bin mal wieder ich. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, so ein richtiger Corporate Dings ist noch, weil ich finde immer wieder, wenn du hier in Europa bist, Bio-Baumwolle aus Indien. Das ist für mich auch so ein Ding.
Ja, es... Weißt die du, Herstellung, ja,
Das ist so deine Baumwolle, die wurde in Indien hergestellt, da wurde die nach Sri Lanka oder so gekarrt, um das Ding zusammenzubringen. Dann fliegt das mit dem Flieger zu dir nach Deutschland, wo nochmal die irgendwelche Nähte oder Knöpfe drauf genäht werden. Und dann kommt das zu dir und dann sagst du so, ja, aber mein Shirt ist aus Bio-Baumwolle.
Ja,
und du hast einfach so den gesamten restlichen Teil ignoriert.
Und das fuckt mich an, so Bio-Siegeln sowieso ab. Und jetzt kommt wieder meine Hasse- und Brandrede auf Demeter, aber... So sehe ich Demeter und ihre Anthroposophie-Kacke hasse. Das ist mit das beste Bio-Siegel, was wir haben. Und ich muss da über meinen Schatten springen und halt, wenn ich Bio-Sachen haben will, Demeter-Sachen kaufen. Aber ja, es ist wirklich so mit Zähne knirschen und so.
Ja, ich weiß, was du meinst, weil es so die Alternative ist, nicht? Also, ja. Eine der wenigen Alternativen. Aber ich finde ja, mit Werbefreiheit abonnieren könnte so ein geiler Folgentitel sein.
Mit Werbefreiheit abonnieren, aber ich weiß noch nicht, wo da das Oxymoron sein soll, Simon.
Nee, das ist kein Oxymoron. Ich hab doch die Überleitung gemacht, ich wollte mich nicht mal in die Gefahr setzen, ja. Weil ich habe so großkotzig hier Oxymoron gesagt, so als wüsste ich, was es heißt. Also das wüsste ich 100% sicher, und habe dann gesagt, ich abonniere lieber den Duden.
Aber mit Werbefreiheit abonnieren hast du denselben Beigeschmack wie Lehrer, die nicht sagen, ich habe Urlaub, sondern ich habe unterrichtsfreie Zeit.
Unterrichtsfreie Zeit ist aber auch ein richtig guter Folgentitel, bitte.
Mein Cousin ist ein Lehrer, ne? Kann man nichts dafür, so ist das eben. Aber das ist auch, ich habe keinen Urlaub, ich habe unterrichtsfreie Zeit.
Aber das brauchst du als Lehrer auch. Du musst dich ja, guck mal, als Lehrer bist du in so einer Welt, es gibt wenige Berufe, die auch so eine krasse Repetition immer wieder haben. Klar ändert sich mal der Lehrplan und du hast immer andere Schüler und so Sachen, aber da steckt schon viel Repetition auch mit drin in dem ganzen Ding. Also die Mathematik hat sich nicht grundlegend geändert in den letzten 20 Jahren so. Und da brauchen die das einfach, um so ein bisschen special zu fühlen. Aber
ich glaube, so viele Lehrer gehen da mit so einem, so völlig blauäugig und mit so einem frischen Herzen ran. Und es ist dann wie dieses Star Wars Meme. You were meant to defeat the dark forces, not join them.
The dark side, ja.
Weißt du, wie gesagt, ich habe selber Verwandte, die Lehrer sind. Und die sagen Sätze wie, nicht das Klingeln, sondern ich beende den Unterricht.
Aber weißt du, was man sich dann immer fragt, ne? Wie kann es sein, dass das so deutschlandweit so ein Ding ist? Weißt du, wir kommen aus komplett verschiedenen Regionen mit total verschiedenen Lehrplänen.
Ich habe die Baumschule gesehen, auf der du warst.
Die Baumschule.
Sorry, da mitten im Wald.
Der war auch nicht im Wald. Da steht einfach nur so 10 Bäume am Mainufer drumherum.
Naja. Ich finde manchmal ganz kurzer Sidefact, auch wenn man manchmal so bedrückend, dass wir ja schon höhere Bildung genossen haben und wir eigentlich so als gebildet oder intelligent gelten. Und wir haben so in diesem, wir waren in Aschaffenburg im Pompeianum, also so ein Haus, was so römischen Willen nachempfunden ist. Und dann gab es halt so, hier ist der Raum, wo Menschen gepennt, wo so, oh nein, oh Gott. Hier ist so der Raum, wo die Herrschaft gepennt hat und hier ist so der Raum, wo die Sklaven gepennt hat, so die. Ja. Und dann gab's halt auch die Latrine und wir haben da vorgestanden wie so Viertklässler und waren am Kichern.
Aber ich meine...
Und richtig weird, die hatten so ein Stöckchen mit so einem Schwamm dran und das war nicht früher Globus, sondern der Klopapierersatz. Die haben sich ja mit dem Arsch abgewischt und die haben das Ding geteilt.
Und die hatten dafür so ein extra Loch in der, oder so eine Aussparung in der Latrine.
Ja, war alles nicht gut und dann.
Aber also, man konnte sich vorstellen, wie es funktioniert, sehr gut, wildig fand ich.
Ja, und ich fand auch diese Ausstellung, weil sie auch über Pompeji berichtet haben, fand ich sehr, sehr faszinierend. Und auch so diese ganzen Götterdarstellungen und so, echt cool gemacht. Nichtsdestotrotz war das, haben wir es da, das ist genau wie als wir in Florenz waren, in den Uffizien, in diesem riesen Kunstmuseum. Und da halt richtig so, Botticelli, die Venus, also so richtig so, und auch so viel mittelalterliche, im Mittelalter haben ja irgendwie alle nur Jesus gemalt, weil die waren nicht so kreativ. Aber wir haben wirklich so viel schlechte Witze gemacht, die ganze Zeit, und gekichert wie so Schulkinder.
Ich würde auch in diesem Raum bei die Geburt der Venus ermahnt von so einem Sicherheitstyp.
Simon.
Und da waren aber, halt auch, aber ich habe nicht mal das Bild angeguckt.
Ja, aber stell dir vor, du sitzt da und bist so der Typ, der in den Uffizien sitzen muss und so Leute an.
Es war auch irgendwie nur einer. Ich glaube, der hatte einfach einen schlechten Tag.
Nee, es saßen nur 3-4 Leute, saßen alle paar Räume, saß irgendwer von
denen. Ja, aber es war nur einer, der gescht hat.
Ja.
Fand ich. Also der ist mir da aufgefallen irgendwie. Und ich hatte nicht mal was gemacht. Also es war auch wieder so in der Schule. Wie in der Schule. Man hat selber gar nichts gemacht.
Du, ich habe ein paar Geschichten nach seiner Schulzeit gehört. Du brauchst gar nicht kommen mit deiner Unschuldsmine. So viel Scheiße, wie ihr gemacht habt, ey.
Aber ich war verhältnismäßig brav, glaube ich, in der Schule, weil der Rest einfach deutlich schlimmer war als ich. Weißt du, wie ich meine? Man muss es ja mal relativ auch sehen.
Ey, wenn das brav ist, was ich nicht, dann war ich ja wirklich engelsgleich als Kind. Weil,
also, ja, anscheinend.
Ich war viel... Mama muss jetzt kurz die Ohren zuhalten, aber ich war ja im Nachhinein viel zu artig. Ich hätte so viel mehr Blödsinn machen müssen als Kind eigentlich. Weil ich glaube, das formt auch den Charakter am Ende. kennst du die Amsterdam-Geschichte?
So, willst du mir sagen, ich habe einen sehr gut geformten Charakter damit? Danke für das Kompliment.
Kennst du die Geschichte, wo wir nach Amsterdam fahren wollten nachts?
Ja, die kenne ich, hast du erzählt.
Habe ich es in meinem Podcast erzählt?
Ja.
Okay. Nochmal zurückhören, die Folge müsst ihr selber finden.
Die Arbeit machen wir uns jetzt nicht mehr. Jetzt, wo wir 60 Folgen haben... Nimmt der Übermut. Ja. Nimmt der Übermut über... Nee, warte.
Der Übermut nimmt Überhand.
Echt, der Übermut nimmt... Oder nimmt der Mut Überhand?
Übermut. Das ist schon Übermut, das wir hier... Das ist schon nicht normaler Mut.
Das ist auch nicht so geil formuliert, ehrlich gesagt. Der Übermut nimmt Überhand.
Das Wort Über ist doppelt eins, müssen wir rausstreichen. Aber wenn wir gerade schon von Hybris sprechen... man muss mit Leuten vergleichen, die eine ähnlich krasse öffentliche Karriere haben. Die Ärzte... Die haben 40-jähriges Bühnenjubiläum. Da musst du dir mal einen Kopf packen. Also Fallen Urlaub ist so alt wie meine Mutter, ziemlich genau.
Ja.
Und ist einfach Rockstar. Also meine Mutter ist auch ziemlich... Meine Mutter ist auch ein Rockstar auf ihre eigene Art, aber das ist wirklich krass.
Aber sie tritt nicht seit 40 Jahren auf der Bühne auf, willst du sagen?
Nee. Und es gibt jetzt einen Podcast von der ARD, den gibt's auf Spotify, wo so ein Hardcore-Ärzte-Fan der auch bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, so die Berliner Tour von den Ärzten im Sommer begleitet hat.
Ey, es gibt einfach zu fucking allem einen Podcast, oder?
Aber das ist nur so eine Achtteilung, wie so eine Doku, die acht Teile haben es halt hochgeladen.
Ah, okay, und man nennt es jetzt Podcast, aber eigentlich ist es eine
Hör-Audio-Doku.
Ja, okay, genau. Gotcha.
Und ich muss sagen, ich habe das gehört und ich höre nicht mehr so viel Ärzte. Ich habe als Teenie sehr viel Ärzte gehört, weil mich versteht keiner und ich will links und ich möchte aber auch ein Rebell sein und ich wohne auf dem Dorf, so und das Ding. Aber ich finde immer noch, so Schrei nach Liebe geht immer noch, egal.
Ja.
Und ich habe diesen Podcast gehört und die haben auch viel von früher erzählt und ich habe auch die Biografie von den Ärzten gelesen und ich bin so ein bisschen nostalgisch geworden, muss ich sagen. Wo ich ja noch einer der späteren Einsteiger war, weil ich ja erst in den 2000 angefangen habe. Aber das war wirklich, also wenn jemand von euch zuhört und gerne Ärzte hört oder gehört hat, hört da bitte mal rein. Der war echt, echt cool. Vor allem, weil dieser Typ sich auch mit anderen Fans unterhält. Und es ist so, und ich meine, Frank Lopp ist sowieso ziemlich coolen Typen. Und das ist, ja, 10 von 10. Finde ich sehr gut.
Apropos Linke, ich will auch noch so ein Thema loswerden zu den Linken, was mich vollkommen irgendwie geschockt hat.
Mhm.
Und zwar die Beitragstabelle oder die Mitgliederbeiträge der Linken. Holy fuck, also wenn du über 2.500 Euro netto verdienst im Monat, musst du einfach 4% deines Nettoeinkommens.
Mhm. Ich, also, ne? Wir hatten am Anfang von Corona, hatte ich schon mal über politische Teilhabe gesprochen. Und du kannst einfach nicht bei den Linken eintreten, wenn du feste monatliche Ausgaben hast, weil so mein Studienkredit mit 400 Euro im Monat, der ist ja nicht angerechnet. Nix. Also das ist halt, dafür verdiene ich halt so gut und das ist einfach nicht bezahlbar für mich, da einzutreten. Und das ist so krass. Und das erklärt auch so ein bisschen diese ganze Sarah Wagenknecht-Scheiße, weil du halt, Leute, die sehr links sind, aber gleichzeitig ultra privilegiert, das sind die Einzigen, die sich leisten können, mit den Linken mitzuspielen.
Es ist echt so heftig, ja. Das, nachdem ich das halt gelesen habe, ergab das auf einmal auch so viel Sinn mehr, diese Partei. Auch warum die immer so leicht aggressiv sind, warum die sich immer so ein bisschen gegenseitig hassen und so. Das wird mir dann irgendwann langsam deutlich. Also das ist ja vollkommen krass. Man sollte dazu erwähnen, es gibt auch bei anderen Parteien Prozentsätze. Es ist dann so 1% oder 2%, was ich immer noch viel finde und es auch so, also grenzwertig viel auch finde. Aber 4% finde ich auch richtig crazy, wie viel Geld das einfach ist.
Ich glaube, die wollten auch ungefähr so viel. Aber ich wollte jetzt mal zu so einem Volt-Meetup hingehen und mal gucken, was die zumindest auf Frankfurter Ebene so machen. Weil ich an einem Punkt bin, wo ich denke, ich kann mich die ganze Zeit über Politik aufregen. Aber wenn ich dann nicht mehr versuche, auf lokaler Ebene irgendwo meine Meinung mal zu sagen und mich zu beteiligen, dann ist das auch irgendwie, weißt du, politische Teilhabe und so. Aber ich hatte sogar, du wirst nicht wundern, Simon, aber ich hatte gestern noch eine Frage im Kopf zur Politik, die ich dir stellen wollte, die habe ich sogar aufgeschrieben.
Ja.
Ich habe mich gefragt, also ich habe mich schon antwortet, jetzt würde ich dich mal fragen, wenn du morgen und schreibt uns jemand von der Bundesregierung,
ja,
und die möchten ein Interview mit uns, also mit einem von uns führen oder jeder Zeit getrennt. Und die geben dir eine Liste an Politikern, die sich bereit erklären würden, ein Interview zu führen mit dir.
Mhm.
Und du dürftest aussuchen. Jetzt lese ich die Liste vor und du sagst, mit wem du reden würdest.
Wie viel
und
darf warum ich auswählen?
Eine von denen.
Eine Person.
Okay. Das sind nicht so viele. Okay, ich sag nur die Namen. Also, Merkel, Kevin Kühnert, Christian Lindner, Alice Weidel, Sarah Wagenknecht, Philipp Amthor.
Er ist Safety Angie. Weil es einfach das entspannteste Gespräch wäre.
Krass.
Ja.
Okay, finde ich faszinierend. Also, aber es ist so, wirst du, worüber du mit ihr reden wollen würdest?
Ja, wie das jetzt so ist, wenn man jetzt in Rente ist, wie das so ist, ja, was sie jetzt so treibt, das wären so die Themen, die mich so interessieren würden. Weil, also, das Ding ist auch folgendes, ich glaube nicht, dass, also wir reden jetzt davon, dass es ein aufgezeichnetes Gespräch wäre, oder?
Genau, also
nicht.
Der Spiegel will das dann veröffentlichen oder es wird ein Podcast draus oder so.
Und ich sehe halt nicht, wie das irgendeinen Mehrwert liefert, wenn ich jetzt irgendwie recherchiere und denen so amateurhaft so ein paar Sachen frage. Weil ich jetzt frage so, Herr Lindner, wie haben Sie errechnet, dass das 14 Milliarden kostet? Oder Herr Lindner, sind 14 Milliarden für öffentliche Verkehrsmittel für alle nicht saubillig? weißt du, sowas, das würde einfach keinen Mehrwert liefern. Das dürfen sich Journalisten austrapieren, weil das Problem ist, das darf man ja nicht vergessen, Politiker sind schon Profis, ja, die haben immer wenig Qualitäten, weil die wichtigste Qualität für die Außenwirkung ist. die haben, die du haben musst in der modernen Politik. Und es wäre einfach nur Glatteis, auf das die uns, auf das die mich führen würden. Also entweder das Glatteis oder es wäre einfach sinnfrei. Und meine, du kennst das ja auch, wenn wir jetzt aber, als wir noch gearbeitet haben, gerade bei Deutsche Bank und so, konntest du auch immer so einen Manager fragen. Das ist mal so Town Hall, nennt sich das. Und dann kannst du so Fragen stellen. Und das ist die sinnfreiste Veranstaltung überhaupt, weil.
Ich glaube, wir haben noch nie einfach, gesagt, wo wir gearbeitet haben.
Weil die halt, ja gut, bei mir ist es eh schon so lange in der Vergangenheit, also das kann man, glaube ich, kann ich jetzt abhaken.
Ja, aber die Town Halls, ich weiß, wie sinnfrei die waren.
Ja, aber weil halt das Problem ist, dass der dir nie on the spot, kann er dir häufig gar keine richtig gute Antwort geben, generell nicht. Und B, sind die sind halt abtrainiert Manager. Ja, Profi-Manager, die vor 200 oder 500 Leuten so eine Town Hall geben und sich dann da Fragen stellen lassen, die waren schon 5-mal im Seminar Fragen gezielt abwehren. Ja. Und du hast es bei Politikern auch. Das würde nichts bringen. Deswegen ist ja auch dieses Rezo-Interview zum Beispiel so mittelmäßig, weil du da genau das hast. Da treffen zwei Leute aufeinander, ja, und die eine, in dem Fall ist ja Angela Merkel, absoluter Vollprofi.
War das nicht LeFloid?
Oh, Entschuldigung, dann war es der.
Weil ja. Rezo als der Sturm der CDU, das ja, ist der. Okay. Und aber ja, ich weiß, welches Interview du meinst.
Also du hast
da hat er auch richtig viel Kritik für bekommen hinterher. Ja,
also du hast halt auf der einen Seite hast du halt einen YouTuber, auf der anderen Seite hast du halt eine etablierte Politikerin, in dem Fall ja sogar Angela Merkel. Ja. Und deswegen, also ich wähle auch nur Angela Merkel aus, weil ich nicht mit ihr über Politik quatschen möchte. Oder nicht unbedingt über Politik. Ja.
Das ist faszinierend.
Und das ist so meine Begründung dazu. Und ich glaube, das würde halt keinen Mehrwert liefern, wenn wir das dann hochladen würden. Aber ich weiß nicht, wenn Angie so, ich würde sie fragen, welche so ihre Lieblings-Eisdiele ist oder so. Ich glaube, das sind so Themen, das wäre noch witzig und interessant. Da könnte man was Witziges draus machen und das wäre auch für Leute zum Zuhören interessant.
Ja. Ich habe da sehr anders drüber nachgedacht als du, stelle ich gerade fest.
Ja.
Ich habe die Angie rausgeschmissen aus genau dem Grund, weil ich glaube, wenn ich mit ihr über was reden würde, die halt auch sehr wenig Angriffsfläche. Es gibt so immer Punkte, wo ich grundlegend mit ihr auseinandergehe, aber ich glaube, mit ihr darüber zu diskutieren, bringt nichts. Kevin Kühnert hätte ich rausgeworfen, weil wir zu sehr, wir haben zu vielen Themen dieselbe Meinung. Also soziale Gerechtigkeit, queere Themen, das ist, da kann ich mich mit mir selber unterhalten, das bringt nichts. Bei der Wagenknecht und der Weidel, die hätte ich einfach irgendwann also er kann Alice Weidel richtig nicht richtig auf. Und das bringt nichts, wenn ich da so sehr emotional dran gehe. Aber ich weiß auch, dass der Lindner mir wahrscheinlich rhetorisch überlegen wäre, weil der genau diese Trainings hat und ne, als Philosophiestudent wird man ja auch besser drin. Aber ich würde mit dem unheimlich gerne mal darüber sprechen, was er unter dem Begriff privilegiert oder Privilegien versteht, weil ich glaube, da gehen wir sehr auseinander. Und ich würde gerne so seine Welt sich verstehen, auch wenn ich nicht mit ihr übereingehe, aber so verstehen, aus welcher Position er kommt, weil er kommt aus meiner... Für mich aus einer sehr, sehr, sehr privilegierten und sehr unreflektierten Ecke. Und ich werde da nichts ändern, aber so zu verstehen, was geht in seinem Gehirn vor, außer Schwarz-Weiß-Fotos auf Instagram hochladen.
Ja, ich weiß nicht, ob da überhaupt viel Gehirnaktivität dabei ist.
Na, ich halte ihn nicht für doof, aber
ich meinte beim Schwarz-Weiß-Fotos ja. auf Instagram posten.
Ich sehe so geil aus in Schwarz-Weiß.
So seriös. Also so seriös.
Der Finanzminister hat auf Sylt geheiratet. Das ist wirklich so eine Punchline. Das ist wirklich so eine 2008-Heute-Show-Punchline eigentlich. Und dann ist es aber einfach Realität.
Aber das hat mich übrigens auch so aufgeregt, dieses Thema. Das war auch wieder so, das war so ein richtiges Heuchler-Ding auch von ihm. So, ja, wir wollen es nicht an die große Glocke hängen. Und dann ist da fucking Sebastian Puffpuff, ja, von TV Total. Ich weiß nicht, der steht da auf jeden Fall rum.
Ja, ach komm, der ist im März mit dem Heli eingeflogen.
Nee, Moment. Deswegen, aber wenn du die nicht dabei haben willst bei deiner Hochzeit, dann kannst du dafür sorgen.
Ja. Ach, der Lindner, der steht einfach drauf, wenn Leute über ihn schreiben.
Nein, der findet halt so Selbstinszenierung einfach unglaublich geil. Und das ist eben super wichtig, auch in einem aus einem privaten Anlass eine Selbstinszenierung zu machen.
Ich würde meine, also wenn wir jetzt berühmter wären, ich würde meine Hochzeit jetzt nicht von Paparazzi begleiten lassen wollen.
Das geht mir auch so, aber das ist, dem geht es glaube ich nicht darum, dass es ihm das Spaß macht, aber die Inszenierung ist ihm wichtig, glaube ich. So würde ich ihn einschätzen. Der erhofft sich davon auch was.
Ja, oder er hält es ist erstmal, ist es, glaube ich, sehr selbstwert relevant für ihn. Und das ist halt auch so ein, wie werde ich von außen wahrgenommen? Und was macht das mit meinem Image? Ja, ich glaube, er ist da sehr reflektiert und ist darüber denkt er viel nach und er ist sehr, es ist nichts dem Zufall überlassen. Also sehr viele Entscheidungen sehr durchdacht.
Ja.
Man würde kalkuliert sagen, beinahe. Ja. Aber interessant, ich glaube, da kannst du mit der Merkel sprechen und ich rede mal mit dem Christian.
Machen wir.
Also Spiegel, wenn ihr da Connections habt, ne?
jetzt haben wir uns davon. Also ja, ich würde mir noch so ein paar andere Fragen überlegen, so was sie so macht, so generell jetzt. Ja, aber das wäre doch gut. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause
und
sind gleich wieder für euch da.
Jetzt kommt die Werbung. So, wir sind wieder da aus der Pause und ich dachte, ich fange mal mit einer richtig spannenden Frage an, Simon.
Ja.
Was glaubst du, was ist der Eiskugelindex?
Ich habe eine gute, grobe Vorstellung, ist es, wie viel eine Eiskugel wo kostet.
Korrekt.
In Deutschland. Ja.
Was meinst du, ist der Schnitt, also im Schnitt die Kosten für eine Kugel Eis in Deutschland?
1,60.
Drunter. 1,46.
Okay, war ich aber jetzt sehr nah dran.
Ja, und ich sag dir, woran das liegt, dass du so geprägt bist, dass es höher war.
Ach, ja, Frankfurt liegt deutlich höher.
Frankfurt bestimmt. Ist bei 1,50 im Schnitt?
Never. Das ist wohl ein Joke.
Quelle ZDF-Info.
Ja, nee, sorry. Also.
Aber wenn Frankfurt nach unten ist, dann will ich... Frankfurt ist einer der günstigeren. Pass auf.
Also ich mach mal hier kurz Quelle Simon Bein. Ne, damit der Schnitt 1,50 ist, muss es ja Eisdielen geben, die eine Kugel für unter 1,50 € verkaufen.
Ja.
Ich kenne keiner hier in Frankfurt.
Doch so 1,10, 1,30 habe ich auch schon ein paar Mal gesehen.
Was?
Das sind halt auch scheiß Eisdielen. Also die in Oberrat zum Beispiel, die ist nicht scheiße, aber die ist halt nicht so geil.
Und da kostet eine Kugel was?
Ich glaube 1,30.
Okay, also.
Als ich klein war, eine Kugel Eis nur 80 Cent gekostet.
Ja, aber das ist auch Inflation, Mann.
Das ist 2001 oder 2002 gewesen, ja, von daher, egal. Frankfurt ist nicht der Spitzenreiter. Berlin, 1,87 ist schlimmer.
Darf ich raten, was der Spitzenreiter ist?
Ja.
München.
Ja, mit wie viel?
Ich sag mal 2,20 €.
2,10.
Ja, ich wusste, dass...
Ey, 2,10 € für eine Kugel Eis?
München ist so crazy, aber ich sag dir, warum ich das geraten habe. Nicht, weil ich es kenne, sondern weil ich habe es wirklich geraten jetzt. Und zwar, ich habe so eine Doku gesehen neulich, oder so eine Doku, aber so eine Kurzdokumentation zumindest. Da haben sie auch über München gesprochen, wie teuer das ist. Und da meinte wirklich so eine Frau, dass es voll normal ist, für einen Cappuccino auch mal 3,80 € oder 4,20 € zu zahlen.
Das hast du hier auch.
Ach so, ja gut. Ich trinke ja keinen Kaffee, aber ich fand das absurd viel Geld. Abgehend habe ich das jetzt gerechnet. Ich habe gesagt, das ist genau die Hälfte.
Ich hätte am Mainhoferfest jetzt gestern und vorgestern, ich habe ein Kaffeeproblem, jeweils einen doppelten Espresso Macchiato, ich auch 3,80 € bezahlt.
Ja, aber ist ja schon doppelter Espresso.
Aber Macchiato, das ist auch nur so ein Tässchen. Das ist nicht groß und so ein Cappuccino ist ja immer so ein Eumel.
Ja, cool. Ach so, mit Milch drin. Ja, okay, ach so, sorry, dann habe ich das
gezahlt. Und ich zahle auf der Arbeit subventioniert auch, also die, wenn das Café, wenn du unten reinläufst in Eschborn, in das Gebäude, das ist ja auch so ein Café.
Ja.
Für ein Soja-Cappuccino 2,90 €.
Ja, okay, sind aber jetzt keine 3,80 oder 4,20.
Ja, aber es ist schon subventioniert. Egal.
Ja, okay.
Aber jetzt schätze mal, wo die billigsten Eiscremes sind. Die billigsten Eiskugeln.
Aber wir reden jetzt nur von so Großstädten, ja?
Es ist auch ein bisschen Kleinscheiß dabei. Also die Listen auch hier okay. Bonn, Essen, Bielefeld, Hannover, Hamburg.
Das sind ja für mich groß. Hamburg ist auch eine Großstadt.
Ja, Hamburg war jetzt auch die größere. Also die haben noch Berlin, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Stuttgart. Ja.
Okay, pass auf.
Köln.
Wenn ich jetzt raten sollte, also ich habe zwei Ideen, wo es sein könnte. Also es ist sicherlich nicht Berlin, da bin ich mir ganz sicher, weil in Berlin ist alles teuer. Es kann sein, dass es noch Leipzig ist, aber ich habe mich noch nicht festlegen. Ich sag dir auch, warum ich mich noch nicht festlegen will, weil Leipzig ist ja gerade übertriebenst auf diesem Vegan- und sonst was Trip. Das heißt, ich kann mir richtig vorstellen, dass da die Preise explodiert sind in Leipzig. Und dann bleibt für mich eigentlich nur noch der Ruhrpott übrig, wo die günstigste Eiskugel sein müsste. Und ich sag einfach mal so Leverkusen.
Habe ich nicht drauf. Ich hätte Düsseldorf, Essen, Köln, Bonn, Bielefeld.
Ja, okay, aber ich habe es richtig hergeleitet. Was ist Leipzig und Berlin im Vergleich, die beiden zueinander?
4 Cent Unterschied. Berlin mit 1,87 Euro und Leipzig 1,83 €.
Aber das ist dieses Vegan-Zeug, wie sagt ihr? Das ist, weil das jetzt alles vegan sein
Dresden
muss.
Dresden übrigens auch, genau wie Leipzig, 1,83 €. Düsseldorf, Köln sind ein bisschen teurer mit Köln natürlich 1,53 €, weil Köln ist teuer und hässlich, warum auch nicht. Düsseldorf.
Wir spielen wirklich so Dart mit der Deutschlandkarte, so, wo wir nochmal einen draufwerfen.
Nee, sorry, aber Düsseldorf ist aber besser als Köln. Da könnte ich mir, ich weiß, wenn jetzt bevor ich zu Ostwestfalen zuhören, rasten die aus.
Ich aber mag ja Köln.
Ich habe auch nichts gegen Köln, aber Düsseldorf ist halt besser.
Ich mag Köln sogar sehr gerne. Köln ist meine Lieblingswochenendsstadt. Ich kann mir nicht.
Aber du bist doch, Simon, das verstehe ich wieder nicht. Du bist aus Bayern. Und die in Köln trinken einfach Plörre aus Reagenzgläsern.
Ja, aber da muss ich ein paar Sachen zu sagen. Also das erste ist, erstmal überzeugt finde ich das Kölsch-Bewirtungssystem. Ja, im Sinne von, ja, man unterschätzt das nämlich, wie gut das einfach gemacht ist. Dieses Kölsch ist leer, du kriegst neues Kölsch. So, du wartest da nicht. Ja, das dauert nicht irgendwie, oder du musst nochmal bestellen. So, hey, kann ich noch ein Kölsch haben? Sie fragt, noch ein Kölsch? Ja, zack, und dann ist auch wirklich 20 Sekunden später da. Dadurch ist das System, funktioniert das dann. Weil also das größte Problem ist, und ich sehe auch immer diese ganzen Witze, wo dann jemand sagt, oh, das kann ich ja easy wegkippen. Stimmt, oder kriegst du dann einfach ein neues. So, alles gut. Das ist einer. Und das zweite ist, ich bin ja gar kein so großer Biertrinker. Ja, deswegen an der Stelle, ja, also natürlich schmeckt das ein bisschen wässriger und ich würde es jetzt nicht immer trinken. So, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber ein schönes Schlappesäppe trinken, gebe ich ganz offen zu. Ja. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. So, jetzt ist mal gesagt, ich finde es nicht so schlimm, Kölsch.
Ich muss sagen, ich bin da ja genau wie ein guter Freund von uns, als wir vom Craft Beer Festival waren. Oh, hier gibt's Alt. Und dann haben wir beides nur noch Alt getrunken, weil ich gerne Altbier trinke tatsächlich. Und dann ist ja so, weiß nicht, auch so Landbier, Pots oder so, aber halt auch so ein schönes.
Ja, finde ich ja auch gut, aber ich mache daran ja nicht unbedingt jetzt die Stadt oder so fest.
Ich finde Düsseldorf auch cooler, also mit Köln, aber das ist ja Präferenz, ja, egal. Ist ja fair. So, pass auf, die waren, Essen mit 1,10 Euro ist schon sehr billig für eine Eiskugel im Vergleich.
Essen noch, ja, scheiße, Essen hätte ich sagen sollen.
Bonn,
ja,
hatte ich auch gesagt, 1,23.
Ja.
Bielefeld, 1,03 Euro.
Okay, aber das ist dann
wohnst du halt auch in Bielefeld.
Ja, aber überleg mal, du hast im Schnitt einen 1,03 Euro. Das bedeutet ja, du musst schon viele Orte haben, die unter 1 Euro für eine Kugel haben.
Ja. Wie früher bei uns, 80 Cent für eine normale Kugel und 1 Euro für eine große Kugel. Wir haben schon mal die beste Eisdiele geschaut, Leute, in Frankfurt, das ist immer noch Firenze.
Ja, Firenze ist, also Firenze schlägt sich auch international sehr gut, muss ich sagen. Um nicht jetzt mal wirklich zu sagen, ich fand die Eisdiele, in der wir in Florenz waren,
in der waren
die,
wir auch, ja,
die so ganz hoch gehypt wurde, die fand ich gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Also ich fand die gut, aber ich fand die jetzt nicht so krasseste auf der Welt. Also Firenze kann da locker mithalten. Also jetzt muss man die Verwirrung aus, wenn Firenze so heißt, eine Eisdiele.
Die Eisdiele und Florenz, auf jeden Fall Firenze, ist halt egal. Aber ich finde ich auch, das Eis war voll lecker, aber das war jetzt nicht der Killer.
Genau, ja, so ging es mir auch.
Und es ist bei und ich muss sagen, die Atmosphäre ist dann am Main schon geiler als in Florenz auf dieser kleinen klapprigen Bank da. Obwohl ich Florenz auch gut fand.
Aber die Brücke ist ja auch schön, über die man nicht direkt geht. Also die Location fand ich schon
okay. Ja, das finde ich so ein krasses Konzept, so, hey, wir haben hier eine Brücke und auf der Brücke sind noch Lädchen und so Buden und so ein Kram.
Ja, und alle verkaufen aber nur Schmuck.
Ja, und nur so Gedöns, ja. Naja. Das fand ich faszinierend. Okay.
So. Vanessa.
Ja.
Bist du nochmal bereit für richtig steile Thesen mit Simon?
Oh, ja, komm, erzähl's mir. Wenn du so anfängst, Simon, wenn du das so anmoderierst, dann kann das alles sein zwischen einer These, wo ich denke, ja, so, ich finde die nicht so steil, ich gehe mit, und so Sachen, wo ich denke, boah, irgendwann kommt Herr Polity und wir dürfen nicht mehr.
Und zwar, es geht darum, warum die katholische Kirche für die Politik so wichtig ist, aber die Politik das niemals zugeben würde.
Mhm.
So, und dann denkt man erstmal an das obvious Ding, der Staat treibt für die katholische Kirche Steuern ein, das macht er aber nicht umsonst, sondern der verdient da richtig mit. Also, ja, falls sich auch jemand mal gefragt hat, warum treibt der Staat eigentlich Kirchensteuer ein, die kriegen richtig Kohle dafür, die kriegen einen Prozentsatz davon, von den Einnahmen, und das ist schon gut. So, der zweite Grund ist aber, hier in Europa und gerade in Deutschland auch, haben wir das Problem, dass Bevölkerung immer weiter schrumpft. Und da sind die einem echt dankbar, dass es so eine Institution gibt, die noch dafür sorgt, dass möglichst viele Kinder kommen.
Simon. What?
auf der Aluhut-Skala. Wie abwegig findest du es?
Ich weiß nicht, ob diese Leute zum Bumsen unbedingt katholisch werden müssen.
Nee, aber die Politik findet es gut, dass es eine Organisation gibt, die sich dafür einsetzt, dass es mehr Kinder gibt. Deswegen,
aber die katholische Kirche ist ja nicht die einzige Institution. Du hast ja auch noch die AfD. Die
nee, aber darum geht's doch gar nicht in meiner These. In meiner These geht's doch nur um, warum finden die katholische Kirche, warum finden die auch gute Sachen an katholische Kirche, die Politik, weil also Dinge, die denen nützlich sind.
Und das ist würde ich, also ich finde die These gar nicht so abwegig. Ich glaube aber nicht, dass es der größte Faktor ist. Ich glaube,
hat ja keiner gesagt.
Simon.
Nee, wir müssen jetzt schon bei der These bleiben. Du kannst mich ja nicht als als Aluhütler abstempeln, weil du sagst, naja, es gibt auch noch andere Gründe.
Ja, ich glaube nicht, dass es so ein großer Einfluss ist, dieses Kinderding. Also ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Bereichen schon noch so ist, aber ich glaube, es ist vielmehr, dass gerade in den konservativeren und in den ländlicheren Gegenden gerade die konservativen Parteien, sowas wie die CDU und CSU zum Beispiel, auch sehr viel Netzwerken über diese Veranstaltungen.
Aber ich bin mir sicher, dass das mit der Teilgrund ist, warum katholische Kirche so viele Probleme mit LGBTQ hat und auch mit Kondomen und so Sachen. Weil, also, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal, ich bin jetzt der Schatzmeister von hier Franziskus, ja? Mhm. Der Wirtschaftsminister des Vatikanstaats im Prinzip. Das ist ja total dumm, LGBTQ-Menschen auszuschließen. Ist einfach, also jetzt wirtschaftlich dumm, weil ich verkleinere damit den Anteil der Menschen, die in meiner Kirche überhaupt sein können, die entsprechend dann Steuern zahlen oder meinetwegen auch heiraten können, weil also ich würde ja bei so einer Hochzeit genauso verdienen wie an einer normalen Hochzeit auch, beziehungsweise bei der katholischen Kirche ist ja so, dass sie jetzt nicht an der Hochzeit verdienen, sondern dass sie die ganzen Steuern, aber in anderen Ländern zum Beispiel verdienen die auch an Hochzeiten.
Ich glaube, es kostet Geld, sich kirchlich, also du musst ja der Kirche Geld zahlen, um heiraten zu dürfen da.
Ja, genau, das ist so das System und das ist ja einfach nur dumm aus finanzieller Sicht. Außer es gibt quasi noch einen Grund, dass du von was anderem geduldet wirst und deswegen du diese These nicht so gut vertreten kannst. Weil je mehr nicht-LGBTQ-Menschen es ja gibt, desto größer könnte potenziell die Bevölkerung werden. Außer wir kommen irgendwann in so künstliche Befruchtung und so Themen, aber das ist ja, aktuell noch sehr nischig.
Oh ja, ich verstehe, was du meinst, aber dieses ganze Kinderkriegen und Staat, also dieses ganze LGBTQ-feindliche Ding ist ja, das ist ja nicht neu, das haben die sich ja nicht in den letzten 100, 200 Jahren überlegt.
Nee, das
ist. Aber es ist eine Korrelation, aber ich glaube nicht, dass da eine Kausalkette dahinter steckt.
Wer weiß.
Vor allem, ich muss jetzt mal kurz meine Erlebnisse hier rauskramen, aber ich war mal auf einer Hochzeit, das ist schon ein paar Jahre her, von meinem Cousin. Und wir waren in der Kirche, logischerweise, weil katholische Trauung, und katholisch ist schon der erste Fehler in der Gleichung. Aber der hat dann machen die ihren Trausegen, und dann wurde nochmal der Pfarrer wirklich sich nochmal Mühe gegeben, um nochmal zu sagen, wirklich nur Männer, also Männer Frauen heiraten können und nicht irgendwann von den neumodischen Krams. Und ich saß zwischen meiner Schwester und meiner Mutter und von beiden Seiten so skeptischer Blick, so, weil die wissen ja, dass ich immer mein Temperament habe. So, bleibt sie sitzen und hält sie die Klappe oder sagt sie jetzt was? Und ich denke so, ich schicke meine Beschwerden per Post. Aber so, ach nee, das kostet mich so an, ne?
Ja, aber es muss ja einen Grund haben, warum die sich so verhalten. Also ich glaube, man macht sich das zu leicht, wenn man sagt, oh, die sind halt so, oder die sind so verklemmt und also so Sachen irgendwo, dass die so drauf wären, die Kirche. Aber das ist, glaube ich, nicht nur der Fall.
Ja gut, aber wenn es denen geht, so viel möglich viele Nachkommen zu haben, müssten die ja das halten wie die Protestanten und sagen, dann müssen wir jetzt Pfarrer auch bumsen. Also nicht nur kleine Kinder, sondern auch Gleichaltrige.
Das ist ein faires Gegenargument.
Dann haben sie ja, Zölibat haben sie ja im Nachhinein eingeführt und dann sind Leute, die nicht bumsen, haben ein reineres Herz und dann können sie sich mehr auf Gott fokussieren. Aber es ist im Prinzip einfach, damit die Leute nicht ihre Hab und Gut an die Kinder vererben oder an die Frauen, da keinen Anspruch hat. Ja, das ist auch ein Grund, warum die Kirche so viel Anspruch hat. Und nochmal zu dem Thema Kirche und Staat zurück. Der Staat treibt für die Kirche zwar die Kirchensteuer ein, aber von der Kirchensteuer werden keine Gehälter bezahlt. Wir zahlen die Gehälter. Also auch die nicht Kirchensteuer zahlenden Menschen zahlen Gehälter für katholische Priester und evangelische Pfarrer und was nicht.
Tja.
Weil ich, dann kommt irgendwie aus der Weimarer Republik, wo dann mal Leute enteignet wurden.
Reparationen, ja. Es ist schon.
Und dann denke ich mir so, können wir voll machen, aber dann machen wir das bitte für alle Kultureinrichtungen und sozialen Einrichtungen. Auch so der Caritas. Caritas ist größter deutscher Arbeitgeber, wohltätiger Arbeitgeber, wo die Kirche keinen Pfennig reinlohnt. Das ist so assi, Leute. Auch so, es gibt Shoutout an die Heute-Show und Shoutout an Till Reiners. Es gibt auf YouTube, jetzt wo die Heute-Show Pause hat, wie wir hatten, machen die einmal die Woche lang so ein paar Videos hoch und die haben momentan so viele Till Reiners-Videos. Da geht es um Digitalisierung in Deutschland, Politikverdrossenheit und eins ist über die Kirche. Und ich fühle so richtig, ich hab da einfach ein Problem mit irgendwie. Mich fuckt das ab.
Darf ich noch was zur Digitalisierung sagen? Ja. Und das wird keine längere Tirade. Telekom verlegt jetzt Glasfaser hier in Frankfurt-Bornheim. Mhm. Und deswegen war der Telekom-Vertreter neulich bei mir.
Oh nein, der Arme.
Und da konnte man mal wieder merken, wie komplett realitätsverballert die eigentlich bei der Telekom unterwegs sind. Weil bei Telekom Glasfaser ist es halt so, du zahlst für dann 1000 Mbit, zahlst du 79,99 im Monat.
Mhm.
So. Jetzt habe ich aktuell über Kabel kriege ich auch 1000 Mbit und funktioniert gar nicht so schlecht hier im Neubau. Aber da zahle ich 39,99 dafür. So, das weiß ich, das wissen auch die. Die machen ja auch ihre Konkurrenzanalyse. Und dann kommt also schon wieder diesen Typen zu mir, ja, der dann sagt, ja, bla bla, Telekom Glasfaser. Da habe ich gesagt, habe ich mir angeguckt, ist mir zu teuer. Da meinte er so, wie meinen Sie zu teuer? Sag ich so, ja, kostet 79,99. Und er so, ja, das ist aber schon die höchste Stufe. Wer braucht denn so schnelles Internet? Ich sitze da und denke mir wirklich, ich habe schon so schnelles Internet für die Hälfte des Preises, jetzt aktuell schon, und finde es ganz geil. Ja. Und jetzt, also, wie soll das denn funktionieren? Die können ja nur, das Geschäftsmodell kann ja nur sein, Leute zu verarschen jetzt mit diesem Angebot. Das ist ja für, und das ist schockierend, es wird ja für fast kein hier ein besseres Angebot sein, weil das, was ich bekomme hier, ist ja auch das Standard, was auch all meine Nachbarn bekommen. Ja, die ganzen anliegenden Häuser und so weiter bekommen selbes Angebot. Das ist in dieselbe Leitung angeschlossen, mhm, am Ende des Tages. Und da fragst du dich halt wirklich so ein bisschen auch, wie können die denn als Unternehmen das ernst meinen?
Die setzen da drauf, dass viele Leute sich nicht informieren, links und rechts, und viele Leute tun das nicht.
Ja, da sprichst du auch wieder so ein Thema an, ne? Ich hab.
Ja, weil wenn du da keinen Bock drauf hast oder keine Kapazitäten für hast, weil du so viel anderen Shit zu tun hast, oder dir einfach denkst, ja, das wird schon irgendwie und dir das einfach nicht wichtig. Ich finde es auch dumm oder ich will es auch anders machen, aber halt, weil das ein Thema ist, was mich interessiert. Leute, die aber Internet nicht als Grundbedürfnis wahrnehmen oder so als Nebenbedürfnis, oder Tante Erna, die das nicht versteht.
Ja, okay, finde ich fair. Ich finde halt nur krass, dass deren Geschäftsmodell darauf ja basiert. Weißt du, wie ich meine? Also Telekom, wenn die das Angebot gestalten, müssen sie ja darauf gehen, dass sie sagen, das können nur Leute annehmen, die sich nicht informieren. Und das finde ich krass, dass das deren Geschäftsmodell ist.
Das sind bei so vielen anderen Sachen. Also mich überrascht das nicht und mich schockiert das auch irgendwie nicht so, weil das bei so vielen, das ist bei Versicherungen dasselbe, das ist bei so vielen Sachen dasselbe, dass die Leute einfach ihr Angebot machen und dann, also sonst müsstest du ja, ich glaube, die machen auch diese Konkurrenzanalysen nicht so ganz so krass, weil sonst müsstest du ja Versicherungen haben, die mehr miteinander im Wettbewerb sind. Oder der Markt erlaubt es einfach nicht. Die haben so eine Stellung am Markt, dass sie denken, irgendwer wird schon bezahlen.
Man weiß
es nicht. Genau wie teure Handyverträge.
Ich bin auch wahrscheinlich nur so sauer, weil ich die beneide quasi. Also wahrscheinlich machen die am Ende Gewinn damit, plus, und ich habe nicht so eine tolle Idee.
Ist doch eine leicht asoziale Idee.
Nee, natürlich, aber ich habe da mittlerweile, ändert sich da, und ich glaube, ich werde wirklich zu so einer furchtbaren FDP-Person. Ich spüre das langsam so in mir, aber ich möchte das kurz ausführen. Neulich habe ich so ein Dings gesehen, da ging es um so Supplemente.
Mhm.
Und im Supplementmarkt funktioniert es ungefähr so, Produktionskosten 1,90, 2,50, Preis im Shop 22,50.
Du weißt, mit wem du redest. Ich nehme seit 2 Jahren und seit meiner OP nehme ich Supplemente.
Ja, aber ich meine jetzt, also, aber nimmst du dann diese Proteindose so zum Aufschrauben? Ich meinte jetzt so Fitness-Supplemente vor allem.
Also ich nehme halt Multivitaminpräparat, Eisenpräparate, Calcium.
Okay, meinte ich nicht. Ich meinte diese Proteinzeugs.
Habe ich auch eine Zeit genommen, aber mache ich nicht mehr.
Und Booster, ja. Was alles gibt, halt diesen ganzen Fitnesskram. So, dann musst du natürlich nochmal umrechnen, die kriegen dann 20%, wenn die ihren Influencer-Code da eingeben, dann sind wir bei ungefähr 18 Euro, was du noch an Umsatz machst. So die Influencer und so weiter musst du nochmal bezahlen, da kriegst du auch umgerechnet, das ist natürlich jetzt schwer umzurechnen, aber da gehen nochmal so ein paar Euros ab, 3-4 Euros oder so. Das heißt also 14 Euro Umsatz, Produktionskosten irgendwo 2 Euro, dass man mal sagt, so bei 12 Euro Gewinn, vielleicht noch Versand drauf, aber so 10 Euro Gewinn machen die mit einem so einem Dings.
Ja, es ist wahrscheinlich eine Milchmädchenrechnung.
Und ich glaube, der Simon vor so 8 Monaten, der hätte, weil ich merke das ja selber, wie ich der Veränder, der hätte sich darüber noch aufgeregt, so wie ich mich gerade noch mit Telekom aufgeregt habe. Deswegen sage ich, ich bin da gerade so ein bisschen an so einem Wendepunkt auch. Aber jetzt denke ich mir mal so, wie kann ich auch sowas finden? Und ich finde es voll befremdlich, das so an mir selber zu sehen.
Ja, ich verstehe das voll. Ich finde es irgendwie eklig. Also ich finde diese Einstellung ja so eklig. So
aber das ist doch so, das ist ja so genial. Ich meine, du hast einfach irgendwie, hast du erkannt, dass in deinem Markt Menschen für ein Produkt mit 2,50 Euro Produktionskosten bereit sind, 22,50 Euro zu bezahlen.
Wir haben beide ein iPhone.
Natürlich, aber darum geht es mir doch jetzt gar nicht. Ein iPhone kann ich aber ja nicht produzieren. Du darfst ja nicht vergessen, du und ich, wir könnten heute so einen Supplemente-Store aufmachen. Wir könnten heute, weil das ist ja das, was die machen. Die haben Supplier quasi, die rufst du an, die machen dir das ja für 2,50 Euro. Die stellen das ja nicht selber her, die mühlen ja nicht irgendwelche Produkte selber oder so ein Kram. Oder haben irgendwie so eine Maschine bei sich zu Hause. Die machen das hier aus ihrem Büro. Ich könnte das hier aus meinen 50 Quadratmetern, könnte ich das machen, ja. Ich müsste bei einem Supplier vielleicht anrufen. Ich müsste natürlich auch vielleicht ein bisschen shredded aussehen, dann könnte ich mein erster eigener Influencer werden.
Simon, ich habe schon die perfekte Idee für dich. Du musst halt nicht mal shredded für sein. Weißt du, was eine höhere Gewinnmarge hat als Kokain?
Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Lass mich aber kurz raten, homöopathische Mittel.
Ja. Korrekt. so eine Heilpraktikerprüfung. Okay, ich habe letztens mit Freunden darüber gesprochen und die waren richtig sauer auf mich. Annika und Niklas waren hinterher richtig fucked up, weil die so, du kannst jetzt nicht alles als Scharlatanerie abtun. Ich glaube auch, es gibt Leute, die betreiben Homöopathie und die glauben an den Blödsinn auch. Aber es ist einfach Unfug, Freunde. Aber Simon, machst du für 750 Euro so eine Heilpraktikerprüfung, lernst du, wie diese Kügelchen rollt, träufelst dann ein bisschen, keine Ahnung, Kühlwasser von einer Klimaanlage drauf oder irgendwie Sabber von Milo oder so und dann sind das halt Milo-Kügelchen.
Ja.
Die helfen gegen Mundgeruch und Käsefüße, was weiß ich.
Ja. Oder sie helfen gegen irgendwie so Unwohlsamkeit oder so.
Ja, weißt keine Ahnung, also, die inneren Mundschleimhäute fühlen sich rau an, irgendwie so ein Blödsinn. Das ist halt der Unterschied. Es gibt da Leute, die glauben an Homöopathie und ich finde, jeder kann glauben, was er möchte. Du kannst ja auch einfach katholisch sein, ohne Strafe, ohne Probleme. Aber das dann auszunutzen und mit der Hoffnung zu spielen und die dann abzuzocken, das ist dann halt der Punkt. Wenn du das bewusst machst, finde ich es assi.
Ja, ich das ist ja das auch, das ist ja das, aber das ist ja das, wo ich gerade sage, ey, mir geht's auch, wird es langsam voll schwer für mich, weil ich fand das auch voll lange voll assi, aber mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht,
es ist das Gefühl von Ungerechtigkeit, wa?
Ich glaube, wo ich mich stark gewandelt habe, ist, ich glaube, ich war immer so mehr so ein Kämpfer, so gegen so Ungerechtigkeit und irgendwie Leuten das Beste für so die andere Person wollen, im Sinne von, dass du das halt so sagst. Aber ich habe festgestellt, dass viele Menschen, die wollen überhaupt nicht das Beste für sich selbst, sondern die sollen nur einfach nur selber draufgekommen sein. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen so, wenn du jetzt auf eine Situation so reagieren könntest, im Sinne von, du sagst, irgendeine Person sagt, hey Vanessa, ich habe im Angebot entdeckt, hier gibt's, weiß nicht, was ist so ein Produkt? Red Bull. Hier ist Red Bull im Angebot, das ist 50% günstiger. Und die so voll bei, hey, 50%, ich kaufe jetzt direkt 3 Paletten, weil es ist so viel günstiger. Und jetzt, kannst du jetzt 2 Antworten drauf geben. Du kannst jetzt einmal so voll supportive sein und sagen, wow, cool, wie du es gemacht hast, richtig clever. Oder du kannst sagen, ja, das stimmt, aber guck mal, das ist eigentlich der Normalpreis. So. Und Leute wollen einfach viel mehr Möglichkeit A. Die wollen viel mehr, dass du denen sagst, wie schlau sie doch sind und wie toll sie das jetzt erkannt haben mit den 50%. als dass du denen sagst, guck mal, hier wäre noch was, ist doch viel besser für dich. Oder noch eine Info
für
dich.
Aber das ist ja eine völlig andere Situation. Das ist ja ganz klar. Menschen können eher Leuten verzeihen, wenn sie sich dumm angestellt haben, als zugeben, dass sie sich selber dumm angestellt haben. Und genau das ist das ja. Wenn du sagst, man kann eher Leuten was gönnen, als denen zu sagen, als dann sagen zu müssen, hey, ich war blöd. Und das ist psychologisch voll normal. Aber was ich glaube mit diesem Abzock-Ding, das ist halt diese Galaxy Brain BWL-Heinis. Das ist ja nochmal, ich finde das ein völlig anderes Thema.
Ich hack da jetzt nochmal weiter rein, weil wir ja doch beim Thema Homöopathie sind. Da gibt's Menschen, die glauben da halt dran. Ja, die sagen, ich glaube da dran, ich bin mir sicher, dass es hilft. So. Und da kannst du jetzt, so viel du willst, kämpfen gegen die. Ja. Und weißt du, du kannst gegen die kämpfen, weil du das Beste für die willst, richtig? Du machst das ja auch nur, weil du sagst, ey, guck mal, das funktioniert nicht, ich will das Beste für dich. Aber das ist verloren. Diese Menschen, die machen, jeder Mensch macht sowieso, was er will. Und du kannst selber erstmal, das ist die Stufe 1, die ich gelernt habe. Stufe 1 ist, du kannst viel mehr entspannen, indem du dann einfach sagst, okay, you do you. Du sagst es aber nicht, du sagst nicht zu dem you do you, sondern du musst es schon vorher erkennen, quasi die Situation, und sagen, das ist toll, was du machst. Mach dein Ding, Wanne.
Nee, sorry.
Ich bin da für dich.
Das mache ich nicht.
Und dann Stufe 2, und da sind wir jetzt bei der nächsten Stufe, ist zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier mein eigenes Präparat dabei. Da sind ja die glücklich und du auch. Und vor 8 Monaten hätte ich noch gesagt, das ist ja absolut widerlich. Ja. Aber mittlerweile, ich habe irgendwie, vielleicht bin ich auch so in den letzten 8 Monaten einfach, da war irgendwie viel los und viel Negatives auf los, da bin ich auch so ein zynisches Arschloch jetzt geworden. Who knows, ja. Aber ich bin da wirklich so mittlerweile so diesen Punkt, wo ich sage so, Menschen, ihr macht, was ihr wollt, ihr werdet glücklich. Jetzt muss ich nur noch was rauskriegen, wie ich damit auch glücklich werde.
Ja, wohl bei Homöopathie, ich meine, ich habe ja Homöopathie-Anhänger im Familien- und Freundeskreis. Und mein Punkt ist da so ein bisschen, ich werde meine Meinung, das war ja so viele Sachen, ne? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Und ich werde meine Meinung auch nicht, damit nicht hinterm Berg halten. Wenn die jetzt ankommen und sagen, wir haben ein neues Präparat, und würde ich sagen, ich freue mich, dass du dich damit gut fühlst. Ich finde es einfach kacke. Erzähl mir da nichts von. Aber ich weiß auch bei denen, ich würde mich da raushalten, solange die, wenn die irgendwas Ernstes haben, also wenn einfach mein Freund jetzt mal Krebs hätte, ne?
Ja.
Aber wenn die dann keine Antibiotika oder keine Chemo machen wollen, sondern nur Globulin, ohne Spaß, ich würde da dauerhaft vor der Tür stehen und die anschreien. Das ist nicht dein Ernst. Wenn du aber Leute hast, die das ergänzend nehmen oder einfach, weil es sehr Nerven beruhigt, weil sie sich dann wohler fühlen. Mein Papa war im Krankenhaus im Hochsommer und meine Mama sitzt zu Hause und das war ein bisschen Strecke, die konnte nicht einfach hinfahren und sagte, ach Mist, jetzt habe ich Papa gar nicht die Annika-Kügelchen da gelassen. Wo ich denke, da geht es gar nicht darum, dass Papa dann besser geht. Der hat da Arztaufsicht. Das ist super, dem geht's blendend. Ja. Aber ihr geht es damit besser. Und deswegen, das ist ja dieses Placebo-Homöopathie-Dings. Und ich finde, mit da so zu resignieren, ich finde, da Aufklärung zu betreiben, viel wertvoller. Und wenn ich merke, die Leute wollen das nicht hören, dann denke ich, dann willst du das nicht hören.
Nee.
Und dann mache ich da für mich einen Haken dran.
Ich finde ja auch, dass das eine große Stärke ist, so selbst so integer zu sein. Weil das ist am Ende das, worum es da ja eigentlich geht.
Aber ist das schon, sind so niedrig die Anforderungen für integer sein,
naja, wenn
man einfach kein dummes Arschloch ist?
Nein, das ist ja nichts mit Arschloch. Integer sein bedeutet, dass du dazu deine Meinung nicht änderst. Du bleibst bei dem, was du für richtig hältst.
Außer es gibt neue Informationen und ich habe einfach Unrecht.
Und du sagst es auch der Person, auch wenn es für die unbequem ist. Das bedeutet Integrität für mich in dem Fall.
Mhm.
Ja. Und Das ist ja absolut bewundernd, also finde ich als bewundernswert, das jetzt so zu machen, ja, zu sagen, ich sage das. Aber ich kann dir persönlich aus meiner gesamten Lebenserfahrung jetzt sagen, dass das für mich nie besonders gut lief. Noch nie. Ich bin immer so ein Person, ich sage immer, was ich denke, ich habe immer gesagt, was ich denke, ja. Ich bin immer sehr direkt, aber ich gebe das langsam auf, weil du gesellschaftlich für dich selber mehr erreichen kannst, diese Integrität nicht zu haben. Ist meine persönliche Meinung. Und natürlich gibt es Momente, wo ich hoffe, dass ich das vielleicht nochmal, dass ich mich da nochmal ändere. Ja, weil Integrität mir eigentlich auch sehr wichtig ist, so in der Persönlichkeit. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf eine riesen Mehrheit der aktuellen Menschen. Die sind mir so egal mittlerweile geworden. Ja, und ich mache mal ein anderes Beispiel, auch wo es jetzt gerade wieder hingeht. Da geht es um dieses Herr der Ringe Remake-Gedönse. Ja, für alle, die es nicht wissen, Amazon gibt ungefähr $1 Milliarde aus, hat sich da 5 Staffeln Herr der Ringe sonst fast gegeben. Da ist jetzt der Boykott groß im Internet. Da machen alle, zeigen sie ihre Muskeln. Ja, die Memes gehen durch die Decke. Das Ding, das wird, jeder Trailer wird überanalysiert. Leute, die Kommentarsektion glühen, ja. Am Ende kriegt der Bezos seine Milliarde da wieder raus. Ja, ihr dummen Schweine, ihr fresst das sowieso. Weißt du, was ich meine? Die tun da so oft so hart und boykottieren. Die boykottieren so und die gucken das am Ende auch. Das Geld, das kommt einfach wieder zurück und.
Das ist was so ein Symptom für so Endstadium Kapitalismus ist, aber ich finde sowas ja. nicht, sowas ist ja nicht moralisch verwerflich. Du machst damit ja keinen direkten Schaden oder du nimmst ja nicht damit die Hoffnung von Leuten aus, die darauf angewiesen sind oder so. Ich finde, das ist moralisch nochmal, wenn du jetzt 1 Milliarde in diese Serie investierst und dann Amazon Prime teurer machst, ist das ein Kack-Move, vielleicht auch ein sehr dummer Move. Und wenn es funktioniert, Glück gehabt, dann sind die Leute halt zu blöd. Aber ich finde das noch ein ganz anderes Niveau als bei Homöopathie.
Es geht mir nicht um die Böshaftigkeit, es geht mir nicht um die Boshaftigkeit von Amazon. Die ist vollständig irrelevant für mich in dem Beispiel. Es geht mir darum, den Spiegel der Gesellschaft, wie ticken diese Menschen. Ja? Und ich soll jetzt vielleicht mal, vielleicht soll ich auch mal abschließend was sagen, bevor ich jetzt hier voll, alle Leute denken, ich bin vollständiger Psychopath.
Es ist so ein bisschen misanthrop, Simon. Vielleicht musst du mal wieder unter Leute.
Ja, vielleicht muss ich mal wieder unter Leute. Vielleicht muss ich mal wieder irgendwie, ja, irgendwie was Spannendes erleben. Who knows? Es geht mir ja nicht, also vielleicht sollte man da jetzt auch mal den harten Cut machen. Ja, das ist ja nur eine Entwicklung, die ich an mir selber feststelle, richtig? Und es ist aber nicht so, ich habe jetzt ein bisschen ja auch die Extremen ausgelötet, ich bin eher ein Mann der Extreme, aber ich finde, manchmal kann man an Extremen sehr gut sehen, wo das hingeht. Ich habe null Interesse, irgendwelche medizinischen Produkte herzustellen. Ich habe null Interesse, irgendwelche Menschen in Gefahr zu bringen, aufgrund von irgendeiner, geil, oder weil ich sage, du bist ja selber schuld, wenn du dir meine Produkte kaufst. Ja, also da habe ich überhaupt kein Interesse. Ich merke nur langsam, wie sich mein Mitleid mit Menschen, die sowas machen, stark verschiebt. Und wie ich fast schon, ich sage aber bewusst fast schon, noch bin ich vielleicht an einem kritischen Punkt da, auch wo es noch wenden kann, einem Wendepunkt, wie ich auch eingangs gesagt habe. Ich merke aber halt, wie ich so gewisse Sympathien langsam habe mit manchen so Anbietern.
Boah, ich finde, es ist auch voll die Gratwanderung. Ich glaube, ich verstehe, wo du hin willst, aber es ist, ich habe das ja auch oft, dass ich mit so ein bisschen Zynismus kämpfe oder so ein bisschen dieses so, das bringt ja eh alle nichts mehr. Die, sag mal, so diese Scheiß aus Parolen, so die Leute mit Geld machen, was sie wollen. Wir leben einfach mehr in einer Aristokratie als in einer Demokratie und so. Und diese Frustration darüber und den Ärger darüber, den kann ich haben und der ist auch fair. Aber ich habe oft, gebe mir oft dann sehr viel Mühe, das umzumünzen in, okay, aber wie kann ich das denn zumindest für mich und für das, was ich lokal habe, ändern? Oder was, wie kann ich damit einen Weg finden, umzugehen? Weil mich darüber nur aufzuregen, fühlt sich dann so leer an, weil ich ja nichts dran machen kann. Ich kann ja keinen Brief an Jeffrey schreiben und sagen, Jeffrey, pass mal auf.
Und über diese Phase bin ich halt, über diese, sagen wir mal, Aktivistenphase bin ich halt gerade komplett weg. Mhm. Richtig, ne? Also Aktivismus im Sinne von, ich möchte die Situation ändern für andere, das ist gerade bei mir komplett weg. Weißt du, wie ich meine? Also, und das ist aber was, das muss ja nicht unbedingt schlimm sein. Ich finde, es ehrt ja auch Menschen, sich für andere Menschen aktiv einzusetzen. Und es wird auch immer wieder Sachen geben, für die ich mich einsetzen möchte. Für Geflüchtete zum Beispiel. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, für die ich mich auch weiterhin einsetzen möchte. Weil ich da aber auch das Gefühl habe, das macht einen Unterschied. Weil ich das Gefühl habe, da kann man so viel verbessern für diese Menschen. Und das ist auch interessant für diese Menschen. Also ich habe von denen auch ein viel besseres Bild. Also viel besseres Bild von diesen Menschen als von der Mehrheit der Gesellschaft in unserer aktuellen, ja, nicht Bubble, aber in der aktuellen so Deutschland, sagen wir mal Deutschland so als Bubble, ja. Da habe ich viel mehr Mitgefühl auch mit Geflüchteten und einfach das und auch ein viel besseres, viel höheres Bild von denen, weil das eben nicht diese Jungs sind, die in Jogginghose deine Reifen aufschlitzen oder sowas. Das ist irgend so ein stereotypes Bild, das mal kam, ja. Aber so sind die überhaupt nicht alle, die ich bisher kennengelernt habe, ja. Ja, aber für mich ist halt jetzt, für mich ist tatsächlich so ein bisschen so der Scheidepunkt, ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt CEO von irgendeinem crazy Schuppen demnächst werde, ja, der irgendwas macht. Vielleicht werde ich auch, sowas, was ich liebevoll Produktivitismus genannt habe neulich, als Abgrenzung zu Aktivismus. Also wenn du zum Beispiel 100 Bäume pflanzt, ist das für mich Produktivismus, was ich neu als Wort geschätzt habe, weil du quasi, du bist irgendwo ein Aktivist, richtig, weil du pflanzt Bäume, also in dem Beispiel jetzt, um die Umwelt auch zu verbessern, aber du machst direkt was. Du stehst nicht mit einem Schild da, ja, und oder schreist Olaf Scholz an und sagst, ey Olaf, mach mal was für Bäume, ja. So, vielleicht werde ich auch sowas machen, ja, sowas in diese Richtung eher.
Guck dir gerne das Video von Tyrannis von der Heute Show zum Thema Politikverdrossenheit und Politaktivismus an, weil der nimmt vieles davon so ein bisschen auf. Ich glaube, das fand ich auch ganz interessant, weil ich verstehe voll, wie man mit der aktuellen Situation und mit der Welt so ein bisschen hadert und mit auch dieses Gefühl von Ohnmacht, so egal was ich mache, das macht ja sowieso keinen Unterschied oder so dieses auch mit dem Klimawandel, ob ich jetzt Ökofisch kaufe oder nicht, das macht es nicht aus, wir haben ganz andere Probleme. Aber es ist so ein bisschen so, will ich mich für diesen Fatalismus entscheiden oder versuche ich was zu finden, wo ich für mich was ändern kann oder wo ich das Gefühl habe, was zu machen oder wo ich mich einbringen kann, damit wir größere Änderungen haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Abgrenzung. Man darf da auch nicht zu optimistisch sein, nur weil ich jetzt irgendwie eine E-Mail ans Kanzleramt schreibe, machen wir jetzt nicht morgen Energiewende. Aber es ist so, steht der Tropfen höher den Stein und es ist auch voll valide, das nicht zu machen und zu sagen, ich bin aber frustriert, ich könnte mich am Arsch lecken. Sehr bekannter deutscher Komiker, Kabarettist, Moritz Neumeier, sagt auch, in 60 Jahren ist der Laden zu, dann können wir uns gar legen, dann gibt es uns alle nicht mehr. Mein Gott. Also es ist so dieses, man muss da so ein bisschen eine Balance finden, die einem selber gut tut.
Ja, aber ich sage, die kippt gerade ja bei mir und ich bin schon so eine Person, die an sich selber das auch ja kritisch reflektiert, ja, was ich jetzt mir selber auch als positive Eigenschaft durchaus anrechne. Naja, ich könnte ja, wenn ich einen Tacken skrupelloser bin, könntest du davon ausgehen, dass ich irgend so ein Blockchain-Ding heute hätte. Nicht, weil ich, weißt du, weil ich einfach denke, dass man da unmenschlich viel Kohle abziehen kann im Moment. Ja, von Menschen, weißt du, von so Gläubigern. Das sind ja auch so Menschen, die sind ja fast schon kult-like unterwegs mit Bitcoin, wird die Welt verbessern und so Krams, ja. Und in Wahrheit sind da einfach nur unglaublich viele geldgierige Geier da drauf auf diesem Projekt.
Dumme Leute, die Leute, die das ausnutzen.
Die ausnutzen werden. Oder ich würde so eine Pyramidenschema-Firma haben. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch was schockierenderweise funktioniert zu einem gewissen Grad. Funktioniert das langfristig? Nö, natürlich nicht. Die kommen alle oder fast alle mal hinter Knast oder haben 100 Feinde, ja. Was ich überhaupt nicht haben will. Also ich möchte auch das nicht irgendwie jetzt anmerken, aber ich muss einfach sagen, aktuell bin ich von der Gesellschaft einfach nur abgenervt, weil Leute, die wollen immer, aber ich habe kein tolles Beispiel mehr gefunden, bis auf dieses jetzt mit dem Red Bull-Angebotsdings. Irgendwie wollen Menschen lieber, dass man ihnen zustimmt, wenn sie was entdeckt haben, als dass man sie verbessert, obwohl man nur die Absicht hat, für sie selber was Besseres.
Aber die Absicht sehen die Leute nicht, das ist doch voll normal. Das ist bei uns ja auch so. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr menschliches Verhalten.
Vielleicht, aber dann ist halt das andere für mich eine krasse logische Konsequenz auch, nicht? Wenn das ein sehr menschliches Verhalten ist. Das Gute ist, ich habe jetzt noch für die nächsten zwei Folgen, für diese und für die nächste Folge, Simons tierische Frage zum Abschluss, die sich einfach nur Menschen und unsere Zuhörer vor allem jetzt auch mitmachen können und auch ihre Antworten schreiben können, sind nämlich Fragen, auf die ich nicht immer sowas per Google direkt gefunden habe und die ich mir einfach so gestellt habe. Und die erste Frage ist, können Menschen Elefanten massieren? So im Sinne von, dass der Elefant das auch spürt, nicht? Also dass es quasi so einen Massageeffekt hat.
Ich glaube mit bloßen Händen nicht. Ich glaube, es gibt auch schon
so Elefanten. Genau, also mit bloßen Händen, stimmt, das soll ich dazu sagen. Mit bloßen Händen. Also so eine Thai-Massage, man dürfte auch oben drauf klettern auf den Elefanten, fände ich fair. Aber ja, so Thai-Massagen-mäßig.
Mit den Füßen vielleicht, aber ich glaube, die Viecher heißen nicht umsonst Dickhäuter. Also das ist halt... es gibt so Elefantenwaschanlagen und die schrubbeln sich auch schon mal an Bäumen. Ich glaube, du musst da was Gröberes haben als menschliche Hände und Füße. Hast du eine Antwort dazu? Oder
nee, ich habe keine Antwort dazu. Deswegen ist das ist so eine offene Frage. Das ist auch so eine schöne Frage, weil das regt so die Fantasie auch ein bisschen an.
Ja.
Wie ist das? Und ich gebe da auch für diese Tierfragen keine Antworten geben, weil es ist einfach mehr so, ja, so ein witziges Gedankenexperiment, wo man sitzt. Weil man weiß es einfach nicht. Elefanten sind riesig. Elefanten haben halt eine sehr raue Haut, aber dann auf der anderen Seite raue Haut sagt ja nichts darüber aus, also die raue oder auch dicke Haut sagt nicht unbedingt was darüber aus, ob du den Muskel erreichst oder nicht. Ja, weil zum Beispiel, das kommt darauf an, ist die Haut straff bei denen eher, weil wenn die straff ist, ist es ja schon wieder ganz anders, als wenn die irgendwie lapprig ist. Aber deswegen ist es einfach, das ist meine schöne tierische Frage zum Abschluss. Nächste Folge kommt noch eine, die ist wirklich genauso toll. Ich finde sie genauso toll. Die sind mir einfach irgendwann mal eingefallen. Und damit schließen wir die Folge. Schreibt uns doch gerne, was ihr denkt zum Thema Elefanten massieren. Und das letzte Wort hat Vanessa.
Oha. Dann würde ich sagen, ich bin froh, dass wir jetzt wieder anfangen mit Podcasten. Ich denke mal, wir machen die nächste Folge wie gewohnt in 2 Wochen.
Ich bin auf jeden Fall austherapiert. Es war gut, alles aus sich rauszukriegen. Da merkt man auch wieder, was sich da so angestaut hatte, nicht in so 2 Monaten nicht podcasten.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch länger über diesen Elefanten nachdenken, aber ich wünsche allen Zuhörern einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.